Wenn die vor zwei Tagen geschehen, Herr Kauder wütend den Saal verlässt, weil er von der Opposition so hart angegangen wird, dann ist das schon, denke ich, ein Erfolg der Ankündigung zu unserer Demonstration, dass eben die Opposition schon weiß, sie hat Menschen hinter sich, die das unterstützen, was viele Politikerinnen und Politiker, was sie zumindest im Privatgespräch sagen, eben auch halten, dass sie eben keinen Überwachungsstaat wollen. Und wir machen sie stark dafür, sich einzusetzen, dass eben auch ein Überwachungsstaat, auch ein latenter, verhindert wird.
Sagte Padelun vom Föbut-Verein. Um den Bundestagsabgeordneten ihre Meinung zu sagen, waren am Samstag zwischen 10 und 15.000 Menschen nach Berlin gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Mitglieder der FDP, der Grünen, der Linken und der Piratenpartei. Journalistinnen, ÄrztInnen, Gewerkschaftsmitglieder, Leute aus der Sozialprotestbewegung, Antifas und viele andere kritische Menschen vor dem Brandenburger Tor. Am Tag zuvor waren im Rechtsausschuss des Bundestages Expertinnen und Experten zur geplanten Vorratsdatenspeicherung gehört worden. Thilo Weichert, Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, zu deren Rat an die Bundestagsabgeordneten.
Diese Vorratsdatenspeicherung soll unter keinen Umständen gesetzt werden. Und das war auch genau das Votum der meisten Gutachter. Es ist also schon erstaunlich, dass also die Gutachter eben von allen Parteien benannt worden sind. Und von den 10 Gutachtern waren nur 2 mit Vorbehalten für die gesetzliche Regelung. Alle anderen 8 Gutachter, also auch Gutachter, die von der CDU und der SPD benannt worden sind, haben gesagt, hier bestehen ganz gewaltige Nachbesserungsbedarfe, beziehungsweise mehr als die Hälfte hat gesagt, hier handelt es sich um verfassungswidriges Unterfangen und das muss unterbunden werden.
Der Verfassungsbruch soll unterbunden werden, sagte auch Jens Seipenbusch, Sprecher der Piratenpartei Deutschland. Spätestens seit dem 11. September werden nicht nur in Deutschland Überwachungsmaßnahmen ausgebaut und Sicherheitsgesetze verschärft. Deutschland spielt im internationalen Vergleich allerdings eine Vorreiterrolle.
Ja, es gibt zwar bei der Vorratsdatenspeicherung speziell schon in anderen Ländern auch solche Gesetze und Erfahrungen damit, die uns übrigens lehren, dass damit keineswegs irgendwie die Aufklärungsquote steigt, wie uns immer weisgemacht wird. Und Deutschland ist aber tatsächlich ein bisschen bei diesem Kontrollwahn und so in der Vorreiterrolle, sodass sogar von den USA, die ja mindestens ihre eigenen Bürger gar nicht so stark überwachen, weil die das gar nicht zulassen, teilweise schon gesagt wird, was machen denn die Deutschen da eigentlich? Also die wundern sich schon ein bisschen, dass wir hier so vorpreschen, ohne sozusagen uns auf unsere Grundwerte zu berufen. Und das ist schon sehr erstaunlich, finde ich.
Die Vorratsdatenspeicherung geht auf eine EU-Richtlinie zurück, die von den EU-Mitgliedsländern umgesetzt werden soll. Hat die Bundesregierung also gar keine Wahl, als den Datenschutz massiv zu schleifen? Dazu noch einmal Thilo Weichert.
Es war ein zentraler Diskussionspunkt bei der Anhörung, inwieweit jetzt der Bundesgesetzgeber verpflichtet ist, die EU-Richtlinie umzusetzen. Und es bestand weitestgehend Einigkeit darüber, dass die Richtlinie selbst schon gegen europäisches Recht verstößt in zweierlei Hinsicht. Einmal die Befugnisgrundlage oder die Ermächtigung, aufgrund der diese Richtlinie erlassen worden ist, eine falsche. Das hat der Europäische Gerichtshof vor ganz kurzer Zeit erst beschlossen. Außerdem gibt es auch auf europäischer Ebene Grundrechte. Es gibt einen Artikel 8 der Grundrechtecharta, einen Artikel 8 auch der Europäischen Menschenrechtskonvention, die das Recht auf Privatsphäre und auf Telekommunikationsfreiheit gewährleisten. Und es ist unbestritten, das hat in der Zwischenzeit sogar die Europäische Generalanwältin festgestellt, dass die Richtlinie gegen diese Grundrechte, europäischen Grundrechte, verstößt.
Das hat gute Gründe. So wies eine Sprecherin der Deutschen Journalistenunion auf Gefahren für die Pressefreiheit hin, die mit der Vorratsdatenspeicherung und anderen Überwachungsmaßnahmen verbunden sind.
Künftig sollen alle Anrufe, Faxe, E-Mails und Handybewegungsdaten auch von Journalistinnen und Journalisten erfasst werden, sowohl ausgehende wie eingehende Anrufe und Nachrichten. Damit wird das gesamte Netzwerk von Kontakten abbildbar. Mit einer freien Presse, mit unseren Vorstellungen von Informantenschutz und Zeugnisverweigerungsrecht der Presse als wesentlichen Grundpfeilern der Pressefreiheit ist eine solche Totalverspeicherung nicht vereinbar.
Aber nicht nur die Pressefreiheit ist in Gefahr. Mit der elektronischen Gesundheitskarte würde auch die ärztliche Schweigepflicht aufgehoben werden, wie Martin Krautusch-Zusch meint. Er ist Vorsitzender der Freien Ärzteschaft. Die Bundesregierung hätte die Bevölkerung belogen, wenn sie sagt, dass die Patientendaten nur auf der Karte gespeichert werden.
Diese elektronische Gesundheitskarte wird nur wenige Patientendaten speichern. Die Karte ist vielmehr der Schlüssel zu einer gigantischen Vernetzung des Gesundheitswesens über das Internet. Mit zentraler Speicherung auf Zentralservern. Auch der intimsten Patientendaten, intime Daten der Menschen, unserer Patienten. Wichtige Informationen über Gesundheit und Krankheit werden der Obhut der Ärzte entzogen. Und die Daten verlieren den Schutz durch unsere Schweigepflicht.
Die zunehmende Überwachung betrifft also alle Menschen in der Gesellschaft. Das betonte auch eine Sprecherin des Mayday-Blocks, die seit einigen Jahren am 1. Mai die Demonstrationen der Prekarisierten durchführen.
Was die meisten Bürgerinnen aber nicht bedenken, ist, dass diese gesetzlichen Änderungen, die dann durchgeführt werden, sich auch gegen sie richten. Das Problem ist halt vorher immer gewesen, auch im Kampf sozusagen für die sozial Entrechteten, dass die meisten Leute das nicht interessiert hat, dass diese Prekarisierten schon weniger Rechte hatten als andere. Die hatten sowieso kein Recht auf Privatsphäre. Diese Gesetzgebung zum Beispiel zum gläsernen Menschen bei Hartz IV, den Einblick in die Kontodaten, den Einblick in die Privatsphäre, die Sozialdetektive, das sind ja alles Gesetzgebungen oder Gesetzesgrundlagen, die auch früher schon angewandt worden sind. Da hat es allerdings niemand gestört. Jetzt gibt es Änderungen, die auch die Privatsphäre von liberalen und ich sag mal mittelständischen sozusagen berühren und auf einmal regt sich dann der Prozess.
Die neue Unterschicht sei also schon wesentlich länger von zunehmender Überwachung betroffen. Diese Menschen wüssten am ehesten, was ein Überwachungsstaat im Alltag bedeutet, so ein Sprecher der Sozialproteste.
Wenn du über Hartz IV redest, dann redest du über zunehmende Überwachung. Also in dem Sinne, es geht ja bis dahin, dass eben halt Regelungen, die gegen Asylanten schon mit entwickelt worden sind, dass sich eben halt nicht aus ihrem Landkreis fortbewegen können, zum Beispiel auf ALG-2-Empfänger übertragen worden sind. Also in dem Sinne hast du genau bei der sozialen Auseinandersetzung schon in großen Zügen Anfänger eines Überwachungskontrollstaates, die jetzt dann übertragen wird auf alles. Das heißt, wenn man politisch dann auch noch tätig ist und eben es eine Vorratsdatenspeicherung gibt, dann ist es halt jederzeit möglich zu gucken, wer hat mit wem wie Mailkontakt, wo sind welche Informationsketten und dergleichen mehr. Das heißt, der gläserne Bürger, der wird gerade bei Hartz IV hergestellt und der gläserne Bürger ist das Zukunftsmodell dieser Gesellschaft, wenn man ihn das so machen lässt. Und das geht nicht.
In vielen Bereichen entwickelt sich die Gesellschaft aber genau dorthin. Sebastian Lorenz von der antifaschistischen Linken Berlin sieht in den aktuellen 129a-Verfahren gegen die militante Gruppe und G8-Gegnerinnen Beispiele für staatliche Einschüchterungsversuche.
Es ist natürlich so, dass dieser Terror eigentlich auch benutzt wird oder diese Terrorangst, um Ängste von sozialen Problemen abzulenken. Das ist erstmal eindeutig, das hat man ja auch in der Historie ja, genügend Beispiele dafür immer, wenn es Krisensituationen gibt, wenn Leute von Sozialabbau betroffen sind, dass man dann eben Ängste gerne schürt und gleichzeitig sich als Staat dann gerne in Szene setzt, um gleichzeitig wieder auftreten zu können. Ja, man bekämpft eben die Angst dadurch, dass man eben gegen irgendwelche tatsächlichen oder vermeintlichen Extremisten oder Terroristen vorgeht und damit auch von den entscheidenden Problemen in der Gesellschaft ablenkt. Was wir in Berlin für ein besonderes Problem haben, ist, dass hier gerade Gruppen, Initiativen, die sich auch im Sozialprotestbereich engagieren, von solchen Maßnahmen betroffen sind, Ausspähungsmaßnahmen, Observationen, wie auch dem Verfahren, was du angesprochen hast, und da ja unter den absurdesten Konstruktionen so eine terroristische Vereinigung aufgebaut wurde. Jetzt wird ja das Bundesverfassungsgericht erstmal darüber entscheiden müssen, ob das überhaupt eine terroristische Vereinigung ist, weil selbst es unter Juristen umstritten ist. Und das zeigt aber gleichzeitig, wie weit es in diesem Staat schon ist, dass die Exekutive oder Exekutivorgane so offensiv auftreten können, dass sie eben permanent Vorstöße machen in diesem Bereich, um vor allen Dingen natürlich linke und politisch missliebige Strukturen, die vielleicht mal Wortführer von so einer Sozialprotestbewegung werden könnten, einzuschüchtern. Im Moment sind wir davon natürlich leider noch entfernt, aber da zeigt sich eben diese präventive und operative Dimension auch von diesem Strafrechtsparagrafen.
Die Gesetze werden verschärft. Die Polizei ist es bereits. So jedenfalls auf der zweiten Hälfte der Demonstration. Ohne jede Vorwarnung oder ersichtlichen Grund stürmten ca. 40 schwer bewaffnete Einsatzkräfte in die Demo, prügelten auf die Teilnehmenden ein und nahmen Einzelne fest. Zu den Gründen für den Übergriff ein Teilnehmer des sogenannten Schwarzen Blocks.
Ein paar Leute gibt es, die Schäuble-Masken aufsetzen. Wahrscheinlich wird das als Vorwand genommen, dass eben gesagt wird, dass da eine Vermummung, vielleicht war es das, wir haben nur gesehen, dass relativ heftig mit Tränengas oder Pfefferspray vorgegangen wurde.
Ein Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte den Übergriff ebenfalls beobachtet.
Also ich bin daneben hergelaufen, weil ich das für sinnvoll halte, dass ein paar andere Leute auch dazwischen sind. Ich bin ein bisschen älter, damit die Bullen nicht so ganz aggressiv sind gegen die Leute, und ich finde das halt... Es ist zwar nicht erlaubt, also vermummt zu laufen und Transparente zu haben, aber diese Verbote sind eigentlich ein bisschen aus der Luft gegriffen, und es war nicht zu erwarten, dass irgendetwas passiert. Man hätte das so bewerten können wie Fahrradfahren auf dem Bürgersteig, aber diese Toleranzschwelle ist bei der Polizei halt überhaupt nicht und war noch nie gegeben.
Insgesamt kam es zu 18 Festnahmen, mehreren verletzten Demonstrierenden und dem vorzeitigen Abbruch der Demo. Der Mayday und der Antifa-Block wurden 200 Meter vor der Abschlusskundgebung für beendet erklärt, da unter diesen Umständen eine Demonstration nicht mehr durchzuführen sei. Dennoch erlebte die Republik die größte Demonstration gegen Überwachung seit den Volkszählungsprotesten vor genau 20 Jahren.